So, ich möchte auch von meiner Seite euch alle ganz herzlich begrüßen und freue mich, dass wir heute unter diesen Umständen draußen einen Gottesdienst, einen Taufgottesdienst feiern dürfen und zusammen mit Clemens, der diesen Wunsch geäußert hat, sich taufen zu lassen, weil er ja heute auch bezeugen möchte, was Christus in seinem Leben getan hat, möchten wir uns mit ihm freuen als Gemeinde, mit der Familie und mit den Freunden. Deswegen seid alle ganz herzlich willkommen. Und bevor wir dann zu der Taufe kommen, möchte ich uns noch einige Gedanken aus dem ersten Petrusbrief mitgeben. Und wir werden den Text zuerst lesen, dann werde ich noch einmal beten und dann kommen wir zu der Botschaft. Aus der Stelle im 1. Petrusbrief, Kapitel 3, Verse 18 bis 22, lesen wir die folgenden Worte. 1. Petrus 3, 18 bis 22. Denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Und er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist, in welchem er auch hinging und den Geistern im Gefängnis verkündigte, die vor Zeiten sich weigerten zu glauben, als Gottes Langmut einstmal zuwartete in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, in der wenige, nämlich 8 Seelen hindurch gerettet wurden durch das Wasser, welches jetzt auch uns in einem bildlichen Sinn rettet in der Taufe, die nicht ein Abtun der Unreinheit des Fleisches ist, sondern das Zeugnis eines guten Gewissens vor Gott durch die Auferstehung Jesu Christi. Dieser ist seit seiner Himmelfahrt zur Rechten Gottes und Engel und Gewalten und Mächte sind ihm unterworfen. Ich möchte noch einmal beten. Vater, wir danken dir jetzt auch für die Gelegenheit, dass wir in dein Wort schauen dürfen, Herr. Denn wir sind völlig damit einverstanden, was Petrus einmal gesagt hat: Wohin sollen wir gehen? Du hast die Worte des ewigen Lebens, Herr. Aus deinem Wort leben wir, aus deinem Wort werden wir ernährt und aus deinem Wort werden wir geformt in das Ebenbild deines geliebten Sohnes, Jesus Christus, unseres Erlösers. Herr, und so danken wir dir auch für diesen Text, den du uns auch gibst und dass wir auch darüber nachdenken dürfen, was Christus getan hat. Und wir bitten dich um Gnade, Herr, beim Reden, aber auch Gnade beim Hören und dass alles zu deiner Ehre dient. Und das bitte ich im Namen deines Sohnes, Jesus Christus. Amen. Den Text, den wir heute an diesem Taufgottesdienst betrachten, ist eingebettet in einen ermutigenden Abschnitt, das sich an Christen wendet, die unter Verfolgung und Bedrängnis leiden. In Vers 17 sagt Petrus, dass es besser ist zu leiden, obwohl man das Richtige tut. Und im Kapitel 4, Vers 1 ermutigt er ebenso die Christen, sich mit dem Gedanken für das Gute zu leiden anzufreunden. Und in diesem Rahmen ist unser Text, den wir heute gelesen haben, Vers 18 bis 22, eingebettet. Das heißt, in diesen Versen geht es um den Hauptpunkt, dass Christen, die sehr stark unter Verfolgung gelitten haben, ermutigt werden, im Glauben und in der Hoffnung sich zu stärken, indem sie was tun? Indem sie die Leiden Christi und seinen darauf folgenden Triumph vor Augen haben. Und Petrus, er bringt Christus als unser Vorbild, wieso wir uns motivieren lassen können durch das, was Christus getan hat. Er sagt im Vers 18, denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten. Und dann auch Kapitel 4, Vers 1, da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat. Ich habe diesen Text nicht deswegen ausgesucht, weil Petrus hier buchstäblich über die Wassertaufe spricht, obwohl er in einem Begriff hier das Wort Taufe verwendet, sondern ich habe diesen Text dazu ausgewählt, um weil der Text sehr deutlich über das Evangelium spricht, darüber, was Christus getan hat. Und wenn du nach solchen Versen suchst, das sehr kompakt und sehr lehrreich das Evangelium kurz und knapp zusammenfasst, dann ist zum Beispiel der Vers 18 ein solcher Vers. Denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Und ich habe auch aus dieser Aussage den Text oder die Predigt so genannt, wie Christus Sünder zu Gott führt. Was hier wichtig ist zu erwähnen, Petrus erinnert sich in diesen Versen, als er über Christus spricht, als er darüber spricht, was Christus getan hat in dem Leben eines jeden Christen, der an ihn glaubt, er erinnert sich an ein Ereignis, was viele Tausende von Jahren zurückliegt, nämlich das Ereignis um die Sintflut, als Noah gelebt hat aus dem Bereich, aus dem wir heute gelesen haben, das erste Kapitel oder das sechste Kapitel vom ersten Buch Mose. Und wir lesen, dass das Evangelium, welches ja auch die gute Nachricht ist und das Evangelium hier zweifelsohne vorkommt. Aber was Petrus hier auch deutlich machen möchte, dass die gute Nachricht nicht einfach aus dem Himmel gekommen ist, nicht einfach so dir nichts, mir nichts entstanden ist, ohne eine Grundlage vorher zu haben. Jede gute Nachricht, und das müssen wir wissen, ist die Folge einer schlechten Nachricht. Man könnte auch sagen, es gäbe keine gute Nachricht, wenn es nicht vorher die schlechte Nachricht geben würde. Und das ist, was wichtig ist zu erwähnen. Und genau die schlechte Nachricht hat mit der Sintflut zu tun, hat damit zu tun, was in der vorsintlichen Welt mit den Menschen passiert ist. Und Apostel Petrus, er sagt hier im Vers 18, wenn wir hier nicht nur die gute Nachricht im Auge haben, sondern auch was mit der schlechten Nachricht zu tun hat, nämlich, dass Christus gelitten hat für Sünden. Die schlechte Nachricht hat mit Sünden zu tun. Wir lesen auch, dass es hier nicht nur um den gerechten Christus geht, sondern auch um die ungerechten Menschen. Das heißt, die schlechte Nachricht hat mit ungerechten Menschen zu tun. Und was wir hier auch lesen im Vers 18, dass Christus getötet wurde nach dem Fleisch. Das heißt, mit anderen Worten hat die schlechte Nachricht mit dem Tod zu tun. Im Vers 19 lesen wir auch darüber, dass welche im Gefängnis sind. Und auch im Vers 20, dass die schlechte Nachricht mit dem Unglauben verbunden ist. Und genau darüber erinnert sich Petrus über das Ereignis um Noah herum. Der Heilige, und das ist die schlechte Nachricht, der heilige und gerechte Gott kann über Sünde nicht einfach hinwegsehen. Und so unterliegt der Mensch der Sünde, er zerbricht unter der Sünde. Jeder Mensch ist verstrickt in Übertretungen, in Sünden. Und Apostel Paulus sagt es in Epheser Kapitel 2, Vers 1 und Vers 5 ganz klar. Auch ihr, die ihr tot wart in Übertretungen und Sünden. Und so ist jeder Mensch diesem Ereignis oder diesem Zustand unterworfen. Er kann nicht zu Gott kommen. Und deswegen sagt auch Petrus hier ganz klar im Vers 18, denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten. Wozu? Damit er uns zu Gott führte. Und diese Aussage, damit er uns zu Gott führte, beinhaltet, dass die Menschen, die ohne Christus sind, dass die Menschen ohne Christus von Gott entfremdet sind. Sie können nicht zu Gott kommen. Wir sind von unserer Natur aus von Gott entfremdet. Und das ist das größte Problem. Keine Überschwemmung, kein Krebs oder eine andere Krankheit, keine Kriminalität oder auch ein Krieg ist nicht die schlechteste oder die böseste Nachricht. Und nicht unser Job. Oder unsere Ehe vielleicht für den einen oder den anderen. Auch nicht unsere Kinder, die vielleicht hier und dort rebellisch sind. Das große Problem ist, dass wir von Gott, unserem Schöpfer, unserer Natur nach, und damit ist kein Mensch ausgenommen, abgeschnitten sind. Und der Prophet Jesaja erinnert darüber in dem Kapitel 59, Vers 2, wo er sagt, eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Und wenn wir darüber nachdenken, so müssen wir bezeugen, ja, das ist die schlimmste Tragödie, die einem Menschen widerfahren ist, die jeder Mensch innehat und von der er sich nicht lösen kann, wenn er nicht einen Erretter hat, so wie Jesus Christus es einer ist. Unter diesen Umständen kann kein Mensch zu Gott kommen. Ja, keine vermeintliche gute Tat kann einen Menschen zu Gott führen. Keine Macht, keine Gewalt, keine Kasteiung, kein noch so frommer religiöser Glaube kann die Trennung zu Gott überwinden. So wie wir lesen in Römer Kapitel 8, in den letzten Versen, wo es darum geht, dass die Menschen, die in Christus sind, dass diese Menschen nicht mehr von Gott getrennt werden können. Da steht, keine Macht, keine Gewalt, kein Mensch oder sonstiges kann euch scheiden oder trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Ja, das ist die gute Nachricht. Aber auf der anderen Seite, was dem vorausgeht, ist, dass keine Macht, keine gute Tat, keine Gewalt oder sonstiges uns oder diese Trennung zu Gott, die jeder Mensch hat, überwinden kann. Außer Jesus Christus. Und der Apostel Petrus erinnert sich gerade hier in diesen Versen an das Ereignis um Noah herum. Als Noah, und beachtet, wir haben das hoffentlich gehört, Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Natürlich im Vergleich zu den anderen Menschen war Noah, und da wird auch von ihm immer wieder erwähnt, dass er sich in seiner gerechten Seele, genauso wie auch Lot, quälte in Bezug auf diese ganze Gottlosigkeit, die um ihn herum war. Aber das heißt nicht, dass Noah vor Gott gerecht ist und keinen Christus braucht. Noah ist genauso ein Mensch, der von Gott seiner eigenen Natur nach abgeschnitten war. Und deswegen lesen wir über ihn, dass Noah Gnade fand in den Augen Gottes. Er war genauso ein Mensch, der auf Gnade angewiesen war. Und Gott beschloss in diesem Ereignis, einer Familie seine Gnade zu erweisen und sie durch die Sintflut hindurch vor der Bosheit zu bewahren. Wir lesen im Vers 20, ich möchte kurz vorgreifen, ehe wir dann wieder auf das zu sprechen kommen, was Christus getan hat. Petrus sagt hier im Vers 20, die vor Zeiten sich weigerten, es geht hier um die Menschen, die damals durch Jesus Christus oder durch Noah die Botschaft Christi gehört haben, das Zeugnis Christi gehört haben, aber jetzt sich im Gefängnis befinden. Und sie weigerten sich damals, sagt Petrus, zu glauben, als Gottes Langmut einstmal zuwartete in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, in der wenige, nämlich 8 Seelen hindurch gerettet wurden, durch das Wasser. In diesem Beispiel oder in diesem Bild, das Petrus hier hervorbringt, das Bild von Noah und seiner Familie in der Sintflut durch die Arche, es veranschaulicht dieses tragische Ereignis, was damals stattgefunden hat. Gott hat, als er den Menschen geschaffen hat und der Mensch von Gott abgefallen ist und sich in der Sünde verstrickt hat und mit dem ersten Tod, als Kain seinen Bruder ermordet hat, kam die Selbstsucht, es kam der Ehrgeiz, es kam der Stolz, die Bosheit und das Böse war ringsherum. Und Gott selbst gibt diese Note diesem Wesen des Menschen, wo er sagt, dass das Trachten alle Zeit nur böse ist des Menschen. Und das Trachten, es bedeutet hier das ganze Wesen des Menschen. Alles, wenn ein Mensch lebt, dann trachtet er aus. Ein Leben ohne Trachten geht nicht. Und deswegen kann man mit dem Trachten alles, was ein Mensch ausmacht, alles, was ein Mensch ist, sagt und tut und denkt, ist alle Zeit, sagt Gott, nur böse. Ist es wirklich so? Wir haben gestern, wir gehen gerade mit der Familie durch den Heidelberger Katechismus und wir haben gestern die Frage 8 betrachtet, wo es heißt, sind wir aber so böse und verkehrt, dass wir ganz und gar unfähig sind zu irgendeinem Guten und geneigt zu allem Bösen? Und die einfache Antwort darauf ist ja. ohne dass der Geist in uns die Wiedergeburt bewirkt hat, können wir auf diese Frage nur mit einem Ja beantworten. Es gibt nichts Gutes, was ein Mensch tun kann. Und selbst wenn es in den Augen anderer Menschen gut sein mag, aber wir müssen ja das Gute definieren, nicht was die Menschen als gut bezeichnen oder nennen, sondern was Gott als gut bezeichnet. Und wir lesen im 1. Korinther Kapitel 10, Vers 31, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Erinnere dich, wenn du das letzte Mal das Gute, vermeintlich Gute getan hast, was war dein Ziel um dieses Gute? Vielleicht war es eine Hilfestellung, vielleicht war es ein guter Ratschlag, vielleicht hast du selbst sogar Opfer gebracht, um für den anderen Menschen da zu sein. Und du denkst, es ist etwas Gutes. Aber hast du das getan mit dem Ziel, Gott zu ehren? Oder war dein Motiv deine eigene Ehre? Wir sehen, wie schnell plötzlich aus einem guten, vermeintlich guten Werk ein böses Werk geht. Und deswegen ist die Antwort in diesem Katechismus ja. Der Mensch ist von sich aus unfähig zu etwas Gutem. Es sei denn, dass der Geist Gottes in ihm wirkt und dass er wiedergeboren ist. Petrus sagt hier im Vers 20, dass Noah mit seiner Familie, in der wenige, während die Arche zugerichtet wurde, in der wenige, nämlich 8 Seelen, hindurch gerettet wurden durch das Wasser. Beachte hier, Petrus sagt nicht, dass Noah vor dem Wasser gerettet wurde. Wir meinen ja oft, dass Gott die Arche und das Wasser kommen lassen hat, damit Noah und seine Familie vor dem Wasser gerettet werden. Ja, das kann man vielleicht in einer bestimmten Art und Weise denken, dass Noah genauso mit seiner Familie nicht wie andere Menschen in dem Wasser umkommen. Aber Petrus sagt, dass Gott das Wasser dazu benutzte, um Noah zu retten. Mit anderen Worten sieht Petrus hier aus einem geistlichen Blickwinkel, nämlich die ganze Bosheit, die Menschheit, die ganze Erde erfüllte, wo Gott sagt, das Trachten der Menschen ist böse von klein auf, von seiner Jugend auf an. Alles Trachten ist alle Zeit böse. Das heißt, Noah musste in dem Sinn Gnade vor Gott finden, dass Gott ihn aus dieser Bosheit herausreißt, um was zu tun, um seine Verheißung, die er einmal Adam und Eva und der Schlange gegeben hat, zu erfüllen. Wo er sagte, dass der Same, der von der Frau geborene, er wird der Schlange den Kopf zertreten. Aber nun war das Böse so allgegenwärtig, dass sogar die messianische Blutlinie mit Noah und seiner Familie bedroht war. Bedenke, nur 8 Seelen sind gerettet worden. Das heißt, aus der Perspektive von Gottes Erlösungsplan war es die Flut, die Noah vor dieser Bosheit rettete. Nicht vor Gottes Gericht, sondern vor der Bösartigkeit und der Verderbnis, die ihm umgaben. Das heißt, obwohl die Flut die gottlosen Menschen ertränkte, war Noah schon vor der Flut in der Bosheit der ganzen Menschheit ertrunken gewesen. Und das stand in Bedrohung. Und das hat Gott nicht zugelassen. Er hat Noah und seiner Familie Gnade geschenkt. Und genau aus dieser Perspektive schreibt Petrus an seine Leser. Und das ist auch genau das Sinnbild für Christus. Natürlich rettet uns Christus vor dem ewigen Gericht Gottes, was wir alle verdient haben, zweifelsohne. Aber wir dürfen niemals vergessen, dass wir in unserer sündigen Natur so verderbt sind, dass wir für einen Gott leben, aber der Gott niemand anders ist als ich selbst, als wir selbst. Wir dienen nur uns selbst. In erster Linie rettet Christus uns vor uns selbst und von der Sünde, von der Sklaverei, von der Verderbtheit, die ganzen Menschen über die ganze Erde ausbreiten. Und davor hat auch die Sintflut den Menschen nicht besser gemacht. Wir lesen im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 15, dass Christus dazu gekommen ist, und gelitten hat, gekreuzigt wurde und auferstanden ist, damit die, die für sich selbst leben, und das ist das Schicksal aller Menschen. Jeder Mensch lebt in erster Linie nur für sich selbst. Und Christus ist deswegen gekommen, damit die, die bisher für sich selbst gelebt haben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Und sicherlich hat Christus uns auch vor dem ewigen Zorn des Vaters gerettet, was ihm auch für alle Ewigkeit Dank und Lob gebührt. Aber wie führt Christus uns nun zu Gott, dem Vater? Wir lesen nochmal den Vers 18. Wir kommen zurück zu dem Evangelium. Denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten. In seiner vollkommenen Gerechtigkeit kann Gott deine Sünde nicht einfach unter den Teppich kehren. Und es wäre, da wäre Gott nicht gerecht, wenn er das tun würde. Wir Menschen sagen oft Gnade vor Recht, aber das ist nicht gerecht. Das ist nicht gerecht. Gerecht ist es, wenn jeder Mensch für das, was er tut, gestraft wird. Und nur so konnte Gott gerecht bleiben. Und deswegen konnte er die Sünde nicht ungestraft lassen. Und das, was das Evangelium hier tut und Petrus, indem er hier schreibt, er beantwortet die Frage, die keine einzige Religion beantworten kann. Nämlich, wie kann ein Gott, ein vollkommen heiliger, gerechter Gott, gerecht bleiben und gleichzeitig Sünder, die ungerecht sind, erretten? Wenn er von einer Seite gerecht bleiben müsste, müsste er jeden Menschen bestrafen. Auf diese Art und Weise könnte kein einziger Mensch gerettet werden. So könnte er sich niemals über einen Menschen erbarmen. Wenn sich aber der heilige und gerechte Gott über einen Sünder erbarmt, so wäre er nicht länger gerecht. Und so ist dieses Dilemma, was viele Religionen versuchen zu klären. Und sie versuchen, gute Werke zu tun, ein gutes Leben für sie, was sie als gutes Leben bezeichnen, zu führen, um dann irgendwann doch in das Himmelreich einzugehen und vor Gott angenommen zu werden, weil sie ein gutes Leben gelebt haben. Aber die Bibel, das Wort Gottes sagt uns ganz klar, dass wir das niemals vermögen, dass wir unfähig sind zu etwas Gutem, weil selbst wenn wir etwas Gutes tun, es niemals zu seiner Ehre tun, sondern zu seiner eigenen. Dieses scheinbare Dilemma löst Gott selbst durch Jesus Christus. Und das ist die frohe Botschaft. Das ist die gute Nachricht, die der schlechten Nachricht, dass jeder Mensch von Gott entfremdet ist, folgt. Die gute Nachricht ist, dass Jesus Christus selbst, der Sohn Gottes, Petrus sagt hier, hat einmal für Sünden gelitten. Er hat die gerechte Strafe, die jeder Mensch verdient hat, am Kreuz getragen. Sie wurde ihm zugerechnet von dem heiligen Gott. Und so blieb Gott gerecht, weil er für Sünde gestraft hat. Nämlich seinen Sohn, stellvertretend für Sünder. Und genauso aber konnte Gott sich erbarmen, und er hat es getan, über Menschen, über Sünder, die an ihn glauben, die sich zu Christus bekennen. Weiter sagt Apostel Petrus, dass Christus gestorben ist oder gelitten hat als der Gerechte für die Ungerechten. Sein Tod war stellvertretend. Er nahm den Platz für Sünder ein. Er stand unter dem vollen Zorn und unter der Strafe, die jeder Mensch verdient hat. Und er trug sie. Er starb unschuldig, der Gerechte. Petrus betont es hier, der Gerechte. Er war alles für die Sünden anderer. Es war alles für die Sünden anderer und nicht seine eigenen. Christus allein ist als Mensch gerecht. Oft sind wir mit verschiedenen Situationen, die in unserem Leben wir antreffen, unzufrieden, weil wir denken, dass wir es in diesem Moment, selbst wenn wir es nicht offen aussprechen, nicht verdient haben, in diese Situation hineingeraten zu werden. Oft sind wir damit unzufrieden, dass einer vielleicht einen solchen Ehemann hat, der andere solche rebellischen Kinder hat, eine doofe Arbeitsstelle, einen unangenehmen Chef oder einen neugierigen Nachbar oder vielleicht ist jemand mit einer anderen Situation, mit seinem Körper oder sonstiges unzufrieden. Und wir hadern oft, auch unbewusst, das nimmt uns aber nicht die Verantwortung, was wir da tun, und meinen damit und bezeugen damit, dass wir das ja nicht verdient haben, dass es anderen besser geht und uns nicht in dieser Situation. Aber der Einzige, der das Recht hätte, diese Frage zu stellen, womit habe ich das verdient, wäre Jesus Christus. Er hätte als Einziger das Recht zu fragen, womit habe ich das verdient. Und die einzige Antwort, die auf diese Frage ihm geantwortet werden müsste, sollte lauten, du hast es nicht verdient. Und das betont hier Petrus. Er sagt, der Gerechte, er ist gerecht. Und er ist als der Gerechte für die Ungerechten gestorben, hat gelitten und wurde nach dem Fleisch getötet. Und genau dieses Evangelium, dass Christus einmal für Sünden gelitten hat, als Gerechte, als der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führt, das lässt uns in Christus ruhen. Das nimmt uns jede Angst, sowohl in der späten Nacht als auch am frühen Morgen. Und wenn uns die Sünde und der Satan einmal beschuldigen, wenn wir wieder gefallen sind und uns überfallen mit Gedanken und sagen, du kannst ja gar nicht zu Gott beten, geschweige denn in den Himmel kommen, sieh dich doch an, du bist ein Sünder. Dann können wir getrost auf der Grundlage des Evangeliums sagen, ja, aber meine Hoffnung liegt nicht darin, kein Sünder zu sein. Sondern meine Hoffnung liegt in der Sündlosigkeit, in der Gerechtigkeit und in dem stellvertretenden Opfer, Tod Jesu Christi. Und das lässt mich ruhen in Jesus Christus. Petrus sagt hier auch, dass Christus einmal gelitten hat als der Gerechte für die Ungerechten. Das heißt, dass der stellvertretende Tod Jesu Christi drei Dinge betont. Er war einmalig, das bedeutet, er war allumfänglich und endgültig. Jesus Christus wird nie wieder für die Sünden, für die Schuld der Menschen, die an Gott glauben, leiden müssen. Er hat es endgültig getan. Wenn du an Christus glaubst, ist deine Schuld für alle deine Sünden, sowohl in der Vergangenheit, die du getan hast, aber auch in der Gegenwart, mit denen du heute vielleicht noch kämpfst, aber auch die Sünden in der Zukunft. Für diese ganzen Sünden hat Jesus sein Opfer gebracht. Und deswegen sind wir von dem Zorn, von dem gerechten Zorn des Vaters befreit. Und das ist unsere Hoffnung, das ist unsere Zuversicht und das ist unsere Freude. Preis dem Herrn dafür. Und Petrus sagt hier weiter im Vers 21, welches jetzt auch uns in einem bildlichen Sinn rettet, in der Taufe, die nicht ein Abtun der Unreinheit des Fleisches ist, sondern das Zeugnis eines guten Gewissens vor Gott durch die Auferstehung Jesu Christi. Petrus spricht hier über eine Taufe. Er meint hier nicht die Wassertaufe buchstäblich, wohl die Wassertaufe natürlich auf das, worüber Petrus hier spricht, zeigt und hinweist, was mit einem Menschen inwendig geschehen ist. Aber Taufe für sich genommen ist zunächst ein Ausdruck, was einen Zustand beschreibt, der sich ändert. Ein Zustand, der vorher anders war, wie er jetzt geworden ist. Wenn wir ganz einfach über die Feuertaufe im Johannesevangelium sprechen. Die Feuertaufe, wo Jesus oder Johannes sagt, dass der nach mir kommt, euch mit Heiligen Geist und mit dem Feuer taufen wird. Und damit spricht er hier über das Gericht. Die Menschen, die in jetzigem Zustand ohne Gott leben und vielleicht ein gutes Leben, menschlich gesehen, vor sich hin leben und ohne Gott nicht brauchen, aber sie werden nicht immer in diesem Zustand sein. Das Gericht Gottes wird kommen. Und so werden sie von einem Zustand, nämlich von dieser Welt, in Bosheit, in Übertretungen, in Sünden, in den ewigen Zustand übergehen, in den ewigen Gericht, in der Feuertaufe. Das heißt, der Zustand ändert sich von einem Zustand in das andere. Das wird unter der Taufe verstanden. Genauso auch lesen wir über das Volk Israel, das auf Mose und auf die Wolke getauft wurde. Vorher war der Zustand der folgende. Sie waren in Ägypten, sie waren in der Sklaverei gefangen. Sie waren nicht in der Freiheit. Und jetzt wurden sie auf Mose getauft durch das Rote Meer. Und das bedeutet, der Zustand hat sich geändert. Vorher in der Sklaverei, in Unterdrückung in Ägypten, jetzt in Freiheit, auf dem Weg in das verheißene Land, wo Milch und Honig fließen. Und genau in diesem Zustand, oder über diesen Zustand spricht Petrus, in diesem, welches jetzt auch uns in einem bildlichen Sinn rettet, in der Taufe, die nicht ein Abtun der Unreinheit des Fleisches ist. Er beugt hier ein Missverständnis vor, dass wir hier über die Wassertaufe nachdenken. Er sagt, nein, er spricht nicht über die äußerliche Taufe, wobei er das ja nicht verleugnet, dass sie wichtig ist. Das ist ein Gebot Gottes, das werden wir heute auch erfüllen und sehen, das muss auch sein. Aber hier geht es darum, dass Petrus sagt, wir sind von dem Zustand der Versklavung unter die Sünde, in der Herrschaft der Sklaverei, in der Verderbnis, in einen neuen Zustand. Und dieser Zustand ist in Christus übergegangen. Das meint er hier mit der Taufe. Und das betont er als das Bild der Arche. So wie damals Noah mit seiner Familie in der Arche verborgen war und gerettet wurde von Gott vor der Bosheit und Verderbnis der Menschen, so werden die Menschen, die an Christus glauben, heute gerettet in Christus, indem sie in Christus sind und bewahrt werden vor dem heiligen Zorn Gottes. Und der Paulus, er beschreibt es so schön im Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 3. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Petrus sagt hier mit anderen Worten, die Arche Noahs für euch ist Christus. Christus ist unsere Arche. Wir sind mit ihm in Gott verborgen. Auch wenn es noch verborgen ist für unsere Augen und für die Augen aller anderen Menschen. Man sieht noch nicht, dass wir in einem verherrlichten Leib sind. Aber das bedeutet nicht, dass dieser Zustand nicht stattgefunden hat. Wir sind erlöste Kinder Gottes, wenn wir an Christus glauben. Und in diesem Moment ist Christus für uns zu dieser Arche geworden, wie es bei Noah und seiner Familie gewesen ist. Und auf diese Art und Weise, sagt Petrus, haben wir ein gutes Gewissen vor Gott. Durch die Taufe in Christus bekommen wir ein gutes Gewissen vor Gott. Nicht, weil wir selbst gut leben und auf uns vertrauen. Niemand kann ein gutes Gewissen haben, der auf sich selbst vertraut. Sondern das gute Gewissen kommt durch das Werk von Jesus Christus. Und das möchte Petrus hier betonen. Das ist ein Zeugnis eines guten Gewissens vor Gott. Wodurch? Durch gute Werke? Nein. Durch die Auferstehung Jesu Christi. Ja, die Auferstehung, sie hat das Erlösungswerk Jesu Christi vollendet. Und das möchte Petrus hier betonen in Vers 22. Dieser ist seit seiner Himmelfahrt zur Rechten Gottes und Engel und Gewalten und Mächte sind ihm unterworfen. Die Auferstehung Jesu und die Himmelfahrt und das Sitzen zu der Rechten der Majestät hat sein Werk beglaubigt. Und das gibt uns die Zuversicht, dass das Werk ein für alle Mal geschehen ist. Es ist wirklich endgültig. Niemals wird Gott von dir den gerechten Zorn, den Christus für dich schon getragen hat, für alle Sünden, noch einmal von dir oder auf dich übertragen. Wir haben deswegen ein gutes Gewissen. Oft natürlich sehen wir, wenn wir auf unser Leben schauen, dass wir hier und dort noch nicht in allen Bereichen Christus ähnlich sind. Und deswegen gibt es auch die Funktion des schlechten Gewissens, das wir haben, wenn es auf eine richtige Art und Weise geschieht. Aber in Bezug auf die Errettung, in Bezug auf das, was Christus getan hat, dürfen und sollen wir ein gutes Gewissen haben, weil wir nicht auf uns schauen, sondern auf das, was Jesus Christus getan hat. Wir haben ein gutes Gewissen nicht, weil wir gut sind, sondern weil Jesus Christus gut ist. Und diese Wahrheit, die mit einem Menschen inwendig geschehen ist, über die wir jetzt gesprochen haben, diese Wahrheit hat Christus uns befohlen, als Kinder Gottes äußerlich zu bekennen in der Wassertaufe. Es ist ein Gebot, dem wir heute nachgehen möchten. Und deswegen ist es eine Freude, dass eine Seele unter uns, nämlich Clemens Strebel, heute vor uns allen, vor der Öffentlichkeit, bezeugen möchte, dass das, worüber wir heute gelesen haben, dass Christus einmal für Sünden gelitten hat, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte, im Leben von Clemens Wirklichkeit geworden ist. Und wir möchten heute das bezeugen, wir möchten das Zeugnis von Clemens hören gleich. Und unser Wunsch ist es, dass Gott, unser himmlischer Vater, der die Errettung initiiert hat, der von ihm die Errettung ausgeht, der die Errettung in allen Situationen, in allen Punkten vollkommen erfüllt hat, dass er allein geehrt und verherrlicht wird. Ich möchte noch zum Schluss beten und dann werden wir Clemens sein Zeugnis hören. Amen. Vater, wir danken dir, dass dein geliebter Sohn Jesus Christus uns zu dir geführt hat, durch das, was er getan hat. Dass er als der Gerechte für uns Ungerechte gelitten hat und getötet wurde. Und wir lesen in Jesaja 53, dass es dir gefallen hat, Herr. Ja, weil du gerecht bist, hast du unsere ganze Schuld ihm zugerechnet. Und das war, ja, das ist etwas Großes und vielleicht unbegreiflich für uns, weil wir nicht verstehen, warum du uns diese Gnade gegeben hast, Herr. Denn wir sind nicht besser als andere Menschen, die dich nicht kennen. Aber du hast es auf Christus auferlegt und deinen Zorn über ihn ausgegossen. Und auf diese Art und Weise hast du uns, die wir entfernt von dir waren, zu dir gebracht. Und wir dürfen nahe bei dir sein. Wir dürfen in Christus sein, unserer Arche, und vor deinem gerechten und heiligen Zorn verschont bleiben. Herr, wir danken dir für diese Gelegenheit, die wir heute auch bezeugen dürfen, dass das, was das Evangelium schon tausende von Jahren sagt, in deinem Wort, dass es immer noch Gültigkeit hat. Und das werden wir und dürfen wir aus Gnaden heute sehen, Herr. Wir danken dir in Jesu Namen und zu deiner Ehre. Amen.